Wahlen unter Verdacht und Kritiker im Visier. Die WHO hört mit. Weltweite KI-Überwachung zur Infodemiebekämpfung. Und Schockstudie. 91% haben Herzschäden nach moderner Injektion. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Immer häufiger gibt es Zweifel am korrekten Ablauf von Wahlen und Stimmen, die Aufklärung fordern. Doch die Antwort der Politik ist nicht Transparenz, sondern Zensur und Vorwürfe. Kritiker werden zu Delegitimieren erklärt, statt dass man ihre Fragen prüft. Ein gefährliches Signal und vielleicht ein Blick auf das, was noch kommen soll. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Am Freitag berichtete auf 1 über schwerwiegende Vorwürfe nach der Bürgermeisterwahl in Bad Freienwalde östlich von Berlin. Zur Erinnerung, der parteilose Kandidat Frank Vettel verlor nur knapp gegen die CDU-Politikerin Ulrike Heidemann. Gerade einmal 160 Stimmen trennten die beiden. Ausschlaggebend waren die Briefwahlstimmen, durch die Heidemann schließlich in Führung ging. Doch inzwischen wurde bekannt, hunderte Briefwahlunterlagen wurden doppelt verschickt. Offiziell sollen diese Stimmen zwar für ungültig erklärt worden sein, doch die AfD, die Vettel unterstützt, hält das für unzureichend. Ihr Stadtvorsitzender Lars Günther sagt:
Erstmal Schlampigkeit steht im Raum und dann, ich denke mal, und das ist aber eine Vermutung, Schlampigkeit mit Vorsatz.
In Bad Freienwalde war die Briefwahl seit Jahren, Jahrzehnten ausschlaggebend. Herr Lehmann ist immer wieder Bürgermeister geworden, mittels Briefwahl.
Gemeint ist der scheidende Bürgermeister Ralf Lehmann. Vettel und die AfD fordern, dass die Wahlunterlagen gesichert und von der Staatsanwaltschaft untersucht werden. Doch genau das wird von der etablierten Politik blockiert. Inhaltliche Argumente sind kaum zu hören. Stattdessen hagelt es Beschimpfungen. Die erklärte Wahlsiegerin Ulrike Heidemann bezeichnete die Kritik an der Wahl als, Zitat, nichts weiter als wieder Misstrauen zu sehen und eine Spaltung voranzutreiben. Und der Grünen-Landesvorsitzende Clemens Rostock legte nach, das ewige Gejammer der AfD ist nur noch peinlich. Kaum verlieren sie eine Wahl, wittern sie Betrug. Ganz nach dem Trump-Handbuch. Frank Vettel hält dagegen. Nicht nur er, sondern auch mehrere Bürger hätten Einspruch gegen das Wahlergebnis erhoben.
Es sind viele, die das tun werden oder schon getan haben. Also diese Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns dieser Verwaltung sind sehr hoch und das ist nicht gut. Man sollte in eine Exekutive, in die Exekutive Vertrauen haben können, sonst ist die Demokratie am Ende.
Doch Bad Freienwalde ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Auch nach der Bürgermeisterwahl in Oranienburg, ebenfalls in Brandenburg, gibt es Zweifel. Dort sollen Bewohner von Pflegeheimen bei der Briefwahl beeinflusst worden sein. Und auch die Bundestagswahl steht weiterhin in der Kritik. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, vermutet durch falsche Auszählungen den Einzug in den Bundestag verpasst zu haben. Die Partei hat sich deshalb erneut an den Wahlprüfungsausschuss gewandt und fordert eine Neuauszählung. Wagenknecht sagte am Wochenende klar, wer nicht nachzählen will, handelt schlicht undemokratisch. Beobachter fassen zusammen. Es gibt berechtigte Zweifel am Ablauf mehrerer Wahlen, doch nachgezählt wird nicht. Stattdessen werden Kritiker als Delegitimierer abgestempelt und wer seine Kritik zu deutlich äußert, gerät möglicherweise künftig ins Visier der Justiz. So wie jüngst der Publizist Norbert Bolz. Die Berliner Staatsanwaltschaft ließ seine Wohnung durchsuchen wegen eines satirischen Posts auf der Plattform X. Verantwortlich für die Justiz in Berlin ist Senatorin Felor Badenberg. Die CDU-Politikerin kommt vom Geheimdienst, war Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes. Ein von ihr verfasstes Gutachten soll maßgeblich zur Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall beigetragen haben. Schon Ende 2024 forderte sie, die Sabotage des Meinungsbildungsprozesses muss unter Strafe gestellt werden. Kritiker fragen nun, gilt das künftig auch für Zweifel an Wahl? Zumindest die Reaktionen auf Bad Freienwalde deuten genau darauf hin. Nicht nur in Deutschland verschärft sich der Tonfall gegen Bürger, die Missstände kritisieren. Am gestrigen Sonntag beging Österreich seinen Nationalfeiertag. Beim traditionellen Festakt am Wiener Heldenplatz beschworen sowohl Bundeskanzler Christian Stocker als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine ganze Reihe von Bedrohungen, allen voran die angebliche Gefahr durch Desinformation. Der Kanzler erklärte wörtlich, die westliche Demokratie als solche steht massiv unter Druck durch Cyberattacken, Spionage, Desinformation und Versuche der Destabilisierung. Er forderte, Investitionen in die Sicherheit müssten künftig auch der Resilienz gegen Desinformation dienen. Auch Van der Bellen schlug in dieselbe Kerbe. In seiner Rede hieß es, Europa und Österreich sind Angriffen ausgesetzt, kulturell, ökonomisch, technologisch und mit den Mitteln der Desinformation. Kritiker sehen in diesen Aussagen ein altbekanntes Muster. Der Begriff des hybriden Krieges wird gezielt genutzt, um Repression und Zensur im Inneren zu rechtfertigen. Auf1 Chefredakteur Stefan Magnet warnte zuletzt, dieses Narrativ sei nichts anderes als ein Werkzeug zur Manipulation der eigenen Bevölkerung.
Ich bin mit der Definition durchaus einverstanden. Wir erleben aber hier etwas ganz anderes. Nicht Russland oder China oder der Iran führen hybriden Krieg gegen die EU. Nein, die Globalisten führen einen hybriden Krieg gegen die Europäer, gegen den gesamten Westen, gegen uns. Sie lenken nur unsere Aufmerksamkeit auf die Drohnen am Himmel, auf die Gefahr aus Russland. Das ist schon Teil dieser Manipulation. Sie brüllen laut, da, schaut hin, da fliegen die Drohnen, da greift uns Putin an. Und während wir wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und die Geisterdrohnen anstarren oder auf was auch immer aktuell uns die Medienpanik lenken soll, während wir hier sitzen und starren, läuft der hybride Krieg einfach weiter. Und zwar der Angriff gegen uns.
Der sogenannte Kampf gegen Desinformation ist in Wahrheit ein Kampf gegen die freie Meinungsäußerung. Um Ihnen, verehrte Zuseher, auch weiter freie Information bieten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Kampf um die Meinungs- und Informationsfreiheit hat einen weiteren Schauplatz: die sozialen Medien. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Europäische Union Zugangsbeschränkungen für Jugendliche plant. Doch nicht nur Brüssel will die Kontrolle. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat soziale Netzwerke ins Visier genommen. Gemeinsam mit der EU-Kommission betreibt sie jetzt ein weltweites KI-Überwachungssystem namens EIOS. Offiziell soll das System helfen, Krankheitsausbrüche früh zu erkennen. Doch Kritiker warnen, in Wahrheit geht es darum, öffentliche Inhalte im Internet zu analysieren und gezielt nach sogenannten Fehlinformationen zu suchen. Welche Rolle dabei das WHO-Konzept der sogenannten Infodemie spielt, erklärt die Juristin Dr. Beate Pfeil im Gespräch mit Auf1.
Letztlich wird ja auch das Infodemie-Konzept der WHO dann weitergetragen. Infodemie-Bekämpfung, also das ist ja schon so ein Propagandabegriff, Infodemie parallel zur Pandemie, worum geht's da? Die WHO maßt sich als Wahrheitsministerium quasi in Anführungszeichen an, zu wissen, was richtige, was falsche, was irreführende Information ist. Und bei der Infodemie geht es sogar um die Bekämpfung von zu viel Information. Das heißt, wir haben über EIOS diese letztlich totale Überwachung all dessen, was zumindest mal öffentlich an Informationen zugänglich ist. Das die KI macht es möglich. Und dann kann in der Folge dann auch entsprechend gelöscht werden.
In Wien ist es jetzt amtlich. Deutschsprachige Kinder sind an den Volksschulen in der Minderheit. Das geht aus neuen Zahlen des österreichischen Integrationsfonds hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurden. Österreichweit beträgt der Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Erstsprache inzwischen 26,4%, ein Anstieg um mehr als 5 Prozentpunkte seit dem Schuljahr 2013-14. Besonders drastisch ist die Entwicklung in Wien. Hier spricht jedes zweite Schulkind zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. Der Anteil stieg laut offizieller Schulstatistik von 46,8% auf 50%. In den Volksschulen liegt der Anteil nicht deutschsprachiger Kinder sogar bei 60,5%. Das bedeutet, in der Hauptstadt wächst die Mehrheit der Kinder nicht mehr in einem deutschsprachigen Umfeld auf. Noch höher sind die Werte an neuen Mittelschulen, Polytechnischen und Sonderschulen. Auffällig ist allerdings ein gegenläufiger Trend. In berufsbildenden Schulen geht der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund leicht zurück. Ein Hinweis darauf, dass immer weniger Jugendliche mit anderer Muttersprache den Sprung in Ausbildung oder Fachschule schaffen. Im Fall des Anschlags auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream gibt es eine neue Entwicklung. Ein Gericht im italienischen Bologna hat entschieden, einer der ukrainischen Verdächtigen soll an Deutschland ausgeliefert werden. Der Anwalt des Ukrainers kündigte jedoch Revision vor dem Kassationsgericht in Rom an. Erst vergangene Woche hatte Polen die Auslieferung eines weiteren Verdächtigen verweigert. Die Regierung in Warschau betrachtet den Anschlag auf die deutsche Energieinfrastruktur mit unverhohlener Sympathie. Der Winter steht vor der Tür und mit ihm wächst die Angst vor neuen Preisexplosionen. Ob bei Heizkosten, Sprit oder Strom, viele Menschen befürchten, dass es bald wieder teurer wird. Und diese Sorgen sind offenbar berechtigt, denn die US-Regierung hat in der vergangenen Woche neue Sanktionen gegen russische Energiekonzerne verhängt. Betroffen sind auch Tochterfirmen des Staatsunternehmens Rosneft und damit indirekt die deutsche Raffinerie PCK Schwedt. Da Rosneft Deutschland unter staatlicher Zwangsverwaltung steht, hofft die Bundesregierung auf eine Ausnahme für PCK. Doch erste Folgen der Sanktionen zeigen sich bereits. Laut Medienberichten sind mehrere Geschäftspartner abgesprungen. Die PCK-Betriebsrätin Peggy Lindemann fürchtet dramatische Auswirkungen, sollte das Unternehmen nicht von den US-Sanktionen ausgenommen werden. Gegenüber auf 1 sagte sie, ansonsten kann die PCK-Raffinerie in wenigen Tagen nicht mehr betrieben werden. Das Unternehmen versorgt große Teile Ostdeutschlands mit Benzin, Diesel und Heizöl. Ein Produktionsstopp würde also Engpässe und massive Preisanstiege zur Folge haben. Doch auch aus Brüssel droht neue Teuerung. Das geplante Emissionshandelssystem ETS2 der Europäischen Union könnte die Preise für Heizen und Autofahren weiter in die Höhe treiben. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico warnte am Sonntag auf einer Pressekonferenz vor den Folgen. Ab 2027 will die EU Gebühren auf CO2-Emissionen im Verkehr und bei Gebäuden einführen, offiziell um den Klimaschutz voranzutreiben. In der Praxis dürfte dies zu Preissteigerungen für die Bürger führen. Fico stellte klar, dass er die geplante Regelung in dieser Form nicht in nationales Recht übernehmen werde. Schockierende Erkenntnisse aus Taiwan. Eine neue Studie zeigt, dass bei 91% aller Untersuchten nach einer moderner Injektion Schäden am Herz-Kreislauf-System festgestellt wurden, selbst bei jenen, die als gesund galten und keine sichtbaren Nebenwirkungen zeigten, traten Funktionsstörungen des Herzgefäßsystems auf. Konkret dokumentierten die Forscher Veränderungen des Blutflusses, ein Hinweis auf Entzündungen oder Blutverklumpungen, die durch das Spike-Protein verursacht werden könnten. Wissenschaftler gehen zudem von einem steigenden Risiko über die Zeit aus, denn wer wiederholt dem Spike-Protein ausgesetzt ist, könnte langfristig noch schwerere Herz- und Gefäßerkrankungen entwickeln. Eine Studie, die einmal mehr zeigt, die möglichen Langzeitfolgen der mRNA-Technologie sind längst nicht ausgestanden. Ein neuer Bluttest sorgt für Diskussionen. Er soll das Selbstmordrisiko eines Menschen erkennen anhand seiner Gene. Entwickelt wird die Technologie in Israel, einem Land, das schon heute für seine umfassenden Überwachungssysteme bekannt ist. Offiziell soll der Test zunächst nur bei Patienten mit bipolaren Störungen zum Einsatz kommen, doch die möglichen Folgen sind gewaltig. Kritiker warnen, Menschen könnten künftig zwangsweise eingewiesen oder zu Medikamenteneinnahmen verpflichtet werden, unter Umständen sogar dauerhaft überwacht. Auch gesellschaftliche Konsequenzen wären denkbar. Versicherungen, Kredite, Kinder oder Führerschein, alles könnte verweigert oder entzogen werden. Und der Zugang zu Waffen sowieso. Das US-Medienportal Redacted dazu wörtlich: Die möglichen Folgen dieses Bluttests seien absolut beängstigend. Und wir kommen zum Interview des Tages. In 9 deutschen Bundesländern ist der kommende Freitag ein Feiertag, der Reformationstag. Traditionell wird an diesem Tag in Wittenberg, der Wiege der Reformation, nicht nur gefeiert, sondern auch demonstriert. Ursprünglich gegen die Corona-Politik. In diesem Jahr jedoch finden Proteste in ganz Deutschland statt und auch in anderen europäischen Städten, etwa in Wien. Darüber spreche ich jetzt mit dem Organisator der Bewegung, Karl Humitsch. Ich begrüße Sie, Herr Humitsch. Herr Humitsch, wo genau werden die Demonstrationen am Freitag stattfinden und was ist diesmal das zentrale Anliegen?
Ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Es gibt sehr viele Leute, an die ich hier noch einen Dank aussprechen möchte, die vielen 100 Organisatoren, die ihre Arbeit hier leisten für die Menschen. Und wir erwarten natürlich viel Zuspruch. Die Orte, in denen das stattfindet, das sind 3 Orte im Westen Deutschlands, 3 im Osten und 3 Länder. Das heißt, wir ziehen uns hier zusammen, um auch deutlich zu machen, dass es hier keine Einzelfälle gibt, wo Leute vielleicht mal unzufrieden sind, sondern das erstreckt sich über das ganze Land. Und die Städte sind München, Frankfurt und Kiel in Westdeutschland und Wittenberg und Neubrandenburg und Dresden im Osten. Und dann haben wir noch die Länder England, Österreich und Dänemark, die mit dabei sind.
In den vergangenen Jahren gab es immer eine zentrale Kundgebung in Wittenberg. Jetzt setzen Sie auf dezentrale Proteste. Ist das ein Zeichen von Schwäche der Bewegung, weil es schwerer geworden ist, die Menschen an einem Ort zu versammeln?
Naja, es haben ja alle gemerkt, dass die Demo-Bewegung nicht mehr so aktiv ist. Das hat viele Gründe. Unter anderem auch die Kosten. Es sind ja Hunderttausende über die Jahre immer wieder zu den Demos gefahren. Denen geht das Geld aus, natürlich einmal durch die viele Fahrerei. Zum anderen die Regierung und die Maßnahmen haben sich nicht geändert. Wir sind dieselben Gesichter wieder nur in anderer Form zusammengestellt. Da ist natürlich die Enttäuschung sehr groß. Man hätte erwartet, von auch durch die Demos politisch zu erreichen. Da sind viele jetzt enttäuscht und sitzen dann zu Hause. Das heißt also, wir müssen mit neuer Energie, neuen Vorschlägen auf die Leute zugehen, damit sie wieder Mut fassen, weil die Dinge werden schlimmer. Und wir erwarten auch nicht wie damals nur mit der Impfkampagne zum Beispiel, dass die Leute in Angst versetzt werden und dann sich in den Demos treffen, sondern dasselbe geht ja in anderer Form wieder weiter. Wir haben die WHO-Maßnahmen mit den diktatorischen Verhaltensweisen, die in die Politik einfließen und andere Dinge, die auf die Menschen zukommen. Sie wissen das. Und an dieser Stelle auch ein Dank an die Wissenschaftler, die natürlich sehr viele Informationen auch herausgeben, die selbst intensiv in den verschiedenen Gremien arbeiten, auf diesem Niveau der Wissenschaft. Aber man darf die Wissenschaftler natürlich nicht allein lassen, aber die Gremien, sondern sie brauchen die massive Unterstützung von der Straße. Das wird einfach erwartet, denn für diese Menschen wird das getan.
Aber dennoch, die Protestbewegung war schon einmal stärker sichtbar, ob bei den Corona-Demonstrationen oder den Bauernprotesten. Damals kamen Zehntausende. Heute, trotz Kriegsgefahr und wachsender Unzufriedenheit, scheint die Mobilisierung nachzulassen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, wir haben natürlich mobilisiert in verschiedenen Städten. Das sind aber immer verstreute Aktionen gewesen, deswegen fallen sie nicht besonders auf. Aber natürlich ist es meines Erachtens, wir haben es ja auch gesehen, kein großes Problem. Wir haben also ausgerufen zu einer friedlichen Bewegung. Das ist ja die Möglichkeit, in den Demos eben auch friedlich den Protest darzustellen. Und wir sind auf sehr viel positive Resonanz gestoßen, und zwar sofort. Unser Ziel waren eben diese 6 Städte so verteilt, dass sie Man sollte nicht über 200 Kilometer auseinanderliegen, um die Fahrzeiten und die Fahrtmöglichkeiten zu schaffen. Dieser Zuspruch war enorm und wir erwarten also in der Tat sehr viele Menschen zu diesen Demos. Zumal auch das soweit ist, sie spüren es ja. Die Menschen spüren es alle und wir gehen ja auf eine Zeit zu, wie es in den Lockdowns ja schon gewesen ist. Die Maßnahmen sind bereits vorbereitet, Digital ID und solche Themen. Es wird kommt sehr wenig Nervosität auf. Die Menschen sind nicht so zufrieden, wie es zu scheint, wenn sie nicht auf die Straße gehen. Es herrscht eine sehr, sehr große Unsicherheit und auch wieder Angst in der Bevölkerung. Und auch zum Teil sehr, sehr großer Ärger, weil die Menschen natürlich auch unmittelbar betroffen sind. Und das schon jetzt. Natürlich nicht alle.
Der Reformationstag ist ja ein protestantischer Feiertag. Nun breitet sich die Bewegung auch in katholische Regionen aus und sogar über die Grenzen Deutschlands hinweg. Spiegelt sich diese Ausweitung auch in den Themen und in den Beteiligten wider?
Das ist ja keine religiöse Veranstaltung. Die Mission war ja durch Martin Luther in die Wege geleitet worden. Und da gab es ja auch den Ablasshandel. Und sonst gibt es das Fegefeuer als Strafe. Wir haben ja ähnliche Situationen, kann man ja fast ähnlich sehen. Deswegen heißt es ja Reformation 2.0, wo auch Strafen verhängt werden und man kann sich dann frei impfen oder frei kaufen, indem man die hohen Gebühren bezahlt. Dann werden auf der einen Seite enorme Gelder eingenommen. Früher die katholische Kirche ist ja auch dadurch reich geworden, unter anderem. Und hier sind ja Milliarden geflossen zu unseren Steuergeldern in die Taschen anderer. Und das ist natürlich auch den Menschen ein Dorn im Auge. Sie wollen nicht diese Zahlungen leisten für Dinge, die auch hier künstlich hochgeschraubt wurden. Wie zum Beispiel, kann man ja hier in dem Falle sagen, die Klimareligion, so wird das ja erhoben. Und dann gibt es die Strafen, wenn man eben das, wenn man nicht gefügig ist. Nur, dass hier nicht einfach nur was bezahlt wird, sondern es wird ja auch lahmgelegt. Die Kühe sollen abgeschafft werden mit der Kuhfortscheuer in Dänemark zum Beispiel, die Dänen sind ja auch dabei und ähnliche Dinge. Diese Belastungen sind natürlich enorm und da ist noch viel in der Pipeline, wenn wir überlegen, Hamburg die CO2 auf Null zu fahren, also sehr utopisch mit Lösungen, die es noch gar nicht gibt, aber sollen sie machen.
Wenn wir auf die unterschiedlichen Krisen blicken, Krieg, Inflation, Überwachung, Migration, sehen Sie eine gemeinsame Ursache hinter all dem, eine zentrale Bedrohung oder sind es viele einzelne Entwicklungen, die sich gegenseitig verstärken?
Naja, es gibt eigentlich, man muss aufpassen. Man darf nicht in jeden Knochen beißen, den sie uns hinschmeißen. Natürlich müssen wir uns konzentrieren, das tun die Wissenschaftler auch, aber es sind natürlich viele Themen, die die Menschen letztendlich dann doch auch berühren. Wir haben natürlich die Kriegsgefahr. Es ist ja die Verpflichtung der Politiker, auch gesetzlich, sich für den Frieden einzusetzen und nicht eine kriegsähnliche Situation zu schaffen, indem man auch schon die Ausdrücke verwendet, kriegstüchtig und so weiter. Das ist ja eine Eskalation, die darauf hinführt, Angst zu machen natürlich. Also wir fordern einen von den Politikern, dass sie sich für den Frieden einsetzen. Die Deutschen haben das bisher meines Erachtens nicht getan. Die Amerikaner haben das in die Wege geleitet. Das fordern wir ein, die Pflicht der, wie sagte der Politiker, für Frieden, sich für Frieden einzusetzen, wenn sie überhaupt sich da einmischen. Dann die wirtschaftliche Lage, die durch die Maßnahmen in eine Talfahrt führen. Das ist ja schon der Fall. Wir haben lange darauf hinweisen, dass das so kommen wird. Jetzt ist es soweit und es sind immer mehr Menschen, die betroffen sind und betroffen sein werden. Und wenn das Geld ausgeht, dann kommt es zu weiteren Maßnahmen mit Sicherheit, noch mehr Geld einzutreiben. Die Kassen werden ja immer wieder durch neue Belastungen wieder aufgefüllt, aber es geht zulasten der Bevölkerung, die dann auch die Inflation natürlich jetzt kräftig zu spüren kriegt. Es wird auch immer hier vorgegaukelt, das werden künftige Generationen dann erst zu zahlen haben. Natürlich werden sie das zu zahlen haben und sind ja langsam Gott sei Dank aufgewacht. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass die Menschen heute ja schon massiv davon betroffen sind. Und die Regierung macht immer so weiter. Und es sind immer mehr Menschen, die noch nicht mehr sich das Essen leisten können. Es ist traurig, wenn man sieht, dass deutsche Rentner in Müllkörben wühlen. Da wird mir richtig schlecht. Und das höre ich immer wieder. Das darf gar nicht sein in einem der reichsten Länder der Welt.
Ganz besondere Retter hatte eine Frau aus Florida. Die 39-jährige Priscilla Timmons lag mit Organversagen bereits seit 3 Wochen im Koma. Doch dann entschied das Klinikpersonal, Therapiehunde einzusetzen. Und tatsächlich, als einer der beiden Golden Retriever ihre Hand berührte, konnte die große Hundeliebhaberin auf einmal wieder ihre Hand bewegen. Und erwachte kurz darauf sogar aus dem Koma. Mittlerweile ist sie, wohl auch dank ihrer tierischen Retter, wieder bei bester Gesundheit. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.